Es ist idiotisch, 7 oder 8 Monate an einem Roman zu schreiben, wenn man in jedem Buchladen für $2 einen kaufen kann. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. $2 für ein Buch, würdet ihr sagen, dieser Preis, den Mark Twain da vorschlägt, ist heutzutage noch gerechtfertigt?
Stell doch bitte keine Suggestivfragen, die wir nicht mit Ja beantworten können.
Aber ich stelle euch diese Frage, weil ihr Autoren seid, AutorInnen, und ich spreche vom Plural, weil Max und ich sind heute wieder nicht alleine am Start, sondern wir haben Eileen bei uns. Hallo.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Was sagst du? Würdest du deine Bücher für $2 verkaufen?
Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich meinen übernächsten Roman für einen solchen Einsteigerpreis oder sogar noch günstiger anbiete, weil es sehr schwierig ist, überhaupt an Käufer zu kommen. Und ich das Gefühl habe, gerade im Moment, wo der Buchmarkt doch sehr übersättigt ist, sind die Lesenden teilweise weniger bereit, so viel für ein Buch auszugeben.
Herrliche Worte zum Einstieg in diese Folge, weil darum geht es heute, um AutorIn sein. Maxe, wir beleuchten ja einfach das Leben als kreativer Schreiber, der Bücher rausbringt und welche Gefahren dabei auftreten, oder?
Gefahren, ja. Es ist eigentlich eine große Gefahr, in der man ständig leben muss. Aber ich finde, die Aline hat gleich was Gutes gesagt, wir sind auch gleich in der Folge drin. Lesende wollen einfach nicht mehr so viel Geld für Bücher ausgeben. Und ich meine, ne, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, so ein Taschenbuch hast, da zahlst du 15, ich sag mal zwischen 15 und 18 Euro. Für ein Hardcover zahlst du noch mal mehr. Und E-Books kriegt man ja schon durchaus für 2 Euro. Also ne, wenn du mal irgendwie so 1,99 für ein E-Book so einen Schnapper machst. Aber meiner Erfahrung nach schlagen da die Leute auch nicht unbedingt zu.
Ja, wollen wir so anfangen, gleich rein ins, ich habe mein Buch geschrieben und will es verkaufen. Wollen wir nicht vorne anfangen?
Ja, können wir doch. Wir können ja schlagen ziehen, das ist ja ein Gespräch.
Ja, dann gehe ich gleich voll in die Diskussion. Nämlich, ich würde dir nämlich widersprechen, weil ich kaufe sehr gerne Bücher. Aber einerseits kann ich dir auch nicht widersprechen, weil ich kaufe viele Bücher auch gebraucht. Ne? Neue Bücher sind schon teuer. In Anführungsstrichen, ich würde sagen, der Buchpreis ist eigentlich immer gerechtfertigt, auch wenn die Leute ihn vielleicht nicht unbedingt zahlen wollen, weil, wie ihr ja besser aus Erfahrung sagen könnt als ich, da steckt viel Arbeit in so einem Buch und die muss ja auch bezahlt werden. Ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass die Leute weniger Bücher kaufen.
Na doch schon. Also ich glaube, da kann die Aline vielleicht sogar noch eher was zu sagen, weil sie noch so ein bisschen tiefer in der Bubble drin steckt als ich. Aber wenn, ne, die Leute kaufen Bücher jetzt nicht mehr, weil die Geschichte so geil ist oder weil Aileen Storz oder Milan Ventus draufsteht, sondern weil der Farbschnitt so toll ist, zum Beispiel.
Würde ich nicht behaupten. Ich glaube, du lebst zu sehr in dieser Bubble. Ich glaube, die Leute im Thalia, 50%, die ich da drin immer sehe, die haben mit dieser Bubble nichts zu tun und kaufen da trotzdem ein.
Wie siehst denn du das, Aileen?
Also ich glaube nicht, dass weniger Bücher gekauft werden. Ganz im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, dass ziemlich viele Bücher gekauft werden oder sogar unverhältnismäßig viel Geld für Bücher ausgegeben wird, weil die Leute ihre Stapel ungelesener Bücher bis in den Himmel bauen, aber dann am Ende den relativ langsam abbauen. Also da gibt es verschiedene Spielchen, die ich schon gesehen habe, dass man irgendwie immer, wenn man ein Buch gelesen hat, darf man sich irgendwie 2 Euro ins Subglas legen oder so. Und dann kann man sich davon wieder neue Bücher kaufen, um das so ein bisschen zu bremsen. Also ich glaube schon, dass der Konsum eher gestiegen ist. Aber dadurch, dass halt auch das Angebot gestiegen ist, ist es als einzelne sehr unbekannte Autorin oder als unbekannter Autor eben noch viel schwieriger, das eigene Buch an den Mann oder die Frau zu bringen.
Das würde ich viel eher unterschreiben, als es auf die Bubble zu schieben.
Ja, okay. Das stimmt, was die Aline gesagt hat. Es ist wahnsinnig schwer, ein Buch an Personen zu bringen. Und um jetzt nochmal die Schleife zu ziehen zu den $2. Also wenn einer ein Buch von mir kauft oder von Aline kauft im Self-Publishing, dann ich weiß gar nicht, ich kann euch nicht sagen, wie viel ich genau dran verdiene, aber so wahnsinnig viel ist es nicht. Im Self-Publishing ist es noch mehr, aber wenn du jetzt zum Beispiel bei einem Verlag bist, dann kriegst du bei einem Buch ein bisschen was über 1 Euro im Schnitt als Tantieme und davon hast du noch nicht die Steuer abgezogen. Also man muss schon wirklich exorbitant viele Bücher verkaufen, um damit Geld verdienen zu können, weil man im Voraus natürlich auch Geld ausgegeben hat.
Auf Stundenlohn braucht man das nicht ausrechnen, das macht nur unglücklich.
Ja.
Ja, dann verkauf halt einfach 1 Million, dann passt es ja wieder.
Ich glaube nicht mal, der Fitzek verkauft 1 Million Bücher. Aber also es, wenn man Autor oder Autorin sein will, dann macht man das nicht wegen des Geldes. Das ist einfach, ich betrachte mein Autor-Dasein auch als Hobby, weil wenn du drüber nachdenkst, wie viel Geld du ausgeben musst, allein für die Dienstleister, für ein gescheites Cover, für ein Lektorat, für ein Korrektorat, für einen Buchsatz. Klar kann man da Geld sparen, ne, wenn man Sachen selbst macht und selbst machen kann oder, keine Ahnung, jemanden kennt, der es machen kann und Freundschaftspreis und so weiter. Da steckt so viel Geld drin. Ich meine, allein die Tatsache, dass zum Beispiel Tolino, ich mache meine Prints über Tolino, allein, dass Tolino das Ding in den Umlauf bringt, verlangen sie 17 oder 18 Euro. Und das ist vollkommen okay, weil das ein Service ist, den ich bezahle. Aber alleine, um diese 17 oder 18 Euro reinzukriegen, muss ich ja wieder ein paar Bücher verkaufen. Und vom Lektorat, was schweineteuer ist, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das Geld kriegen wir bei unserem aktuellen Stand nie wieder rein.
Ja, und nicht nur das Geld. Also ich stehe ja gerade schon wieder kurz vor der nächsten Veröffentlichung und jeden Tag habe ich irgendein neues Problem. Immer taucht irgendein neuer Stressfaktor auf, dass ich mich frage, warum genau mache ich das eigentlich? Und dann ist gestern der Probedruck angekommen und ich habe ihn ausgepackt und angeguckt und dachte so, ja, das ist schön, das ist ein Buch. Und dann habe ich gesehen, oh, das Cover ist irgendwie ein bisschen schief draufgedruckt. Gut, Coverdatei ist in Ordnung, aber... Gut, woran liegt das jetzt? Wahrscheinlich Qualitätsproblem bei Tolino. Gut, kommt vor, ist wahrscheinlich ein Fehldruck. Aber allein so eine Kleinigkeit macht schon wieder so viel Stress, weil man sich darum kümmern muss. Weil es gibt niemanden, wenn man im Self-Publishing ist, der sich darum kümmert. Man muss das alles selbst machen. Und dann kickt der Perfektionismus und dann muss man sich entscheiden, muss es jetzt perfekt sein oder will ich einfach nur möglichst wenige Nerven verlieren?
Punkt.
Ja, ich dachte, da kommt noch was. Aber ich finde, dass mit dem jeden Tag kommt ein neuer Stressfaktor dazu, finde ich super. Deswegen würde ich gleich mal eins vorweg. Wir haben hier nicht so einen roten Faden wie sonst immer. Heute ist das alles kein Freestyle, aber es ist alles rausgerotzt aus dem Leben, sage ich mal. Und wegen den Stressfaktoren haben wir hier einen Punkt stehen, schreibt man da einfach nur als Autorin? Und scheinbar eben nicht. Man schreibt nicht nur. Und ich habe mir gedacht, ja doch, man schreibt nur, wenn man für die Schublade schreibt, wenn man für sich schreibt. Ne? Jeder kann sich hinsetzen und was aufschreiben und es gut finden oder schlecht finden und dann einfach wegpacken und sich sozusagen an der geistigen Arbeit erfreuen. Damit ist auch alles schon getan. Aber wenn man veröffentlichen möchte, wie man schon gehört hat, kommen plötzlich ganz viele To-Dos dazu. Könnt ihr so aus dem Stegreif einfach raushauen, was euch so einfällt, was man plötzlich dann noch alles machen möchte, wenn man self-publishen möchte, worauf man achten muss?
Also ich glaube, so die letzten 2 Wochen oder so, wo ich eigentlich fast nichts mehr zu tun hatte als meinen AutorInnen-Kram, habe ich ungefähr 20-10% der Zeit tatsächlich geschrieben. Also letztendlich irgendwie eine Kurzgeschichte fertiggestellt und vielleicht noch 1-2 Szenen irgendwo hinzugefügt. Aber an meinem Romanprojekt überhaupt nicht weitergeschrieben und trotzdem den ganzen Tag an meinen Büchern gearbeitet. Allein schon das Überarbeiten ist immer sehr viel. Natürlich ist das auch Schreiben, aber es ist eben auch sehr viel Streichen und Formen und nicht dieser kreative Prozess, sondern auch sehr viel Handwerk. Und dann kommt der ganze organisatorische Aufwand dazu. Man muss ja zum Beispiel sich überall anmelden, bei Tolino Media, bei Amazon. Man muss alle Daten hochladen, muss sich irgendwelche Stichworte überlegen. Man muss Marketing machen, Posts vorbereiten.
Naja gut, du musst deine Dienstleister auch irgendwie jonglieren. Ne? Wenn du ein Lektorat hast, dann musst du das auf eine Deadline fertig schreiben. Dann kriegst du das Lektorat zurück, dann musst du es einbauen. Dann musst du dich mit dem Lektorat auseinandersetzen. Dann hast du vielleicht ein Korrektorat wenn es gut läuft, dann die Coverdatei. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel der Coverdesigner oder die Coverdesignerin noch was ändern muss, dann kann das mal 2 Wochen dauern, weil da ja noch andere Kunden sind. Ich glaube, also dieser verträumte Gedanke von, man ist Autor und dann sitzt man auf der grünen Wiese mit seiner Schreibmaschine und die Häslein und die Rehlein stehen und sitzen um einen rum und das ist alles wunderschön. Das ist es nicht. Also bevor ich angefangen habe zu veröffentlichen, habe ich wirklich regelmäßig an Gelbauge war es damals geschrieben und hatte auch überhaupt gar keine, ne, da konnte ich richtig tief eintauchen. Und mittlerweile ist es so, wie die Aline eben gesagt hat, da musst du in Social Media, da musst du gucken, hat da jemand auf einen Post geantwortet, dann der Coverumschlag ist da, dann musst du da irgendwas machen. Man wird immer durch so mini kleine Sachen aus diesem Tunnel rausgerissen und wenn man da nicht die Disziplin hat zu sagen, okay, ich mache jetzt mal den Browser zu, ich stelle das Handy auf Stumm, ich will jetzt gar nichts wissen, ich will jetzt wirklich mal 2-3 Stunden einfach nur schreiben, dann wird man ständig von allen Seiten mit irgendwelchen Aufmerksamkeiten bombardiert, auf die man das Gefühl hat, antworten zu müssen.
Wunderbar. Also nicht wunderbar im Sinne von cool, dass man gestört wird vom Schreiben. Also es ist nicht nur Schreiben, aber eins habt ihr ausgelassen. Das war neulich in der Schreibgruppe Thema. Ich lasse hier schon mal einen Brotkrumen fallen. Schreibgruppe soll auch noch Teil dieser Folge werden. Aber eins der To-Dos, was man ja dann als Selbstständiger machen muss, was man dann ja ist als Autorin, und zwar ist seine Steuer. Man muss sich anmelden beim Finanzamt und angeben, dass man sozusagen halt Geld verdient, egal wie viel. Und das muss man dann auch beweisen. Und Aileen, ich glaube, du hattest zuletzt auch wieder ein Abenteuer bei den Guten.
Aber du musst mich ja nicht daran erinnern. Nein, das ist wirklich, es ist ganz furchtbar. Ich weiß nicht, wer sich Steuererklärungen ausgedacht hat, aber ich finde für einen Normalsterblichen, oder vielleicht bin ich auch besonders dumm, ich weiß es nicht, aber ich fühle mich immer besonders dumm, wenn ich Steuererklärung machen muss. Weil ich jeden Satz 2-mal lesen muss und trotzdem nicht weiß, was da steht.
Also ich habe auch damals, als ich mich beim Finanzamt melden musste, als ich als Autor Bücher rausbringen wollte, habe ich mich mit einer Mitautorin von meinem damaligen Verlag zusammengetan, die mit mir dann quasi dem Finanzamt meldest, hallo, ich mache nebenberuflich und nehme ich ein paar Kröten ein. Das habe ich mit der ausgefüllt und selbst die hat das studiert und arbeitete beim Finanzamt und selbst die hat gesagt, wenn du nicht weißt, was du machen musst, wo du hinklicken musst und was du schreiben musst, das ist einfach so irre kompliziert, dass man da als Normalsterblicher gar nicht durchsteigen kann, weil diese ganzen Formulare vom Finanzamt versuchen, alle möglichen Eventualitäten von allen möglichen Berufen und allen möglichen Sachen, die man nebenher machen kann und Geld verdienen kann, abzudecken. Und dadurch sind die Dokumente so wahnsinnig riesig und kompliziert und da kommst du als, wenn du dich damit nicht auskennst, kannst du komplett vergessen. Das wird einem so schwer wie möglich gemacht, weil sie es böse meinen, sondern weil sie einfach versuchen, alles Mögliche abzudecken.
Wisst ihr, was ich bei dem Thema am geilsten finde? Man holt sich eben Hilfe, wie zum Beispiel du, oder man schaut sich so YouTube-Videos an und meint, ah ja, jetzt brauche ich es nur noch nachklicken. Aber irgendwie ist es bei einem selbst dann immer doch anders und dann zeigen die dir auf YouTube, irgendwie klicke ich hier auf dieses Feld oder trage das da und da ein und dann machst du es und dann fehlt es bei dir oder ist irgendwie bei dir anders im Dokument und du denkst dir, oder du willst auf Abschicken klicken und dann sagt er dir oben Fehler, du musst noch dieses und jenes Feld ausfüllen. Aber der YouTuber musste dieses Feld aus irgendwelchen Gründen nicht ausfüllen.
Ja, genau das. Und ich habe auch letztens ich habe ein Häkchen falsch gesetzt. Aus irgendeinem Grund. Ich glaube, das Formular hat sich hinterher beschwert und hat mir dieses Häkchen angezeigt. Und das war irgendwie schon, nachdem ich ziemlich viele Nerven an dieses Formular verloren hatte. Und dann war mir alles egal. Und dann habe ich einfach das andere Häkchen genommen, weil dieses Formular gesagt hat, nö, das geht hier nicht. Und dann war das falsch. Und dann musste ich mit dem Finanzamt telefonieren. Und ich habe mit 5 verschiedenen Menschen telefoniert, mit Warteschleifen dazwischen. Nur, um am Ende dieses eine Häkchen im Formular umzusetzen. Weil niemand wusste, wer für mich verantwortlich ist, für meine Steuernummer oder für meinen Beruf oder was auch immer. Also, es war wirklich nicht das schön.
Das ist ein Schnipsel, Martin.
Ja.
Das ist wirklich nicht schön.
Das Ding ist ja, das sind ja alles Sachen, die machen wir nebenbei. Das ist ja nicht unsere Arbeit, sondern wir versuchen, das irgendwie zu routinieren, neben dem, was wir eigentlich tun müssen. Sonst tun, nicht tun müssen. Ich und der Maxi, wir arbeiten beide Vollzeit und haben noch unseren Podcast und eben dabei halt so ein bisschen was Geschichten. Eileen, du studierst noch, erzähl mal ein bisschen, wie integrierst du das Schreiben in deinen Alltag? Wie sieht bei dir die Routine aus? Wie schaffst du das neben Studium? Und ich glaube, du arbeitest ja auch noch nebenbei.
Ja, das ist sehr unterschiedlich, weil ich studiere Tiermedizin und da bin ich gerade in dem letzten oder vorletzten Abschnitt, also im praktischen Jahr, wo man halt sich seine Praktika selbst verteilt. Und das heißt, es gibt Phasen, da arbeite ich im Praktikum quasi Vollzeit. Und dann gibt es Phasen, da habe ich kein Praktikum. Und um jetzt eben das mit dem Schreiben ein bisschen vereinen zu können, habe ich letztes Jahr, als ich entschieden habe, ich gehe ins Self-Publishing, mein Studium um ein Jahr verlängert, also das praktische Jahr quasi ausgeweitet und zudem noch einen Nebenjob angenommen, weil, naja, irgendwer muss ja Cover und Lektorat und so bezahlen, ne? Ist halt so eine Sache. Und habe das jetzt halt so, jongliere das jetzt so ein bisschen hin und her. Also es gibt Phasen, da arbeite ich weniger oder arbeite nur am Wochenende. Dann gab es Phasen, da habe ich ein bisschen mehr gearbeitet. Es gibt Phasen, da arbeite ich dann tagsüber im Praktikum und komme dann halt nachmittags heim und versuche dann noch was zu schreiben. Es gab auch eine Zeit, da hatte ich eine lange Mittagspause in dem Praktikum und bin da immer heimgefahren, um zu schreiben. Oder eine Phase war sogar, da bin ich morgens um 5 aufgestanden, damit ich eine Stunde vor der Arbeit schreiben konnte, weil ich einfach nach dem ganzen Klinikalltag so müde war, dass da nichts mehr kam. Und ich dann auch in der Klinik die ganze Zeit im Hintergrund dieses schlechte Gewissen hatte, so, ja, du musst nachher noch was schaffen. Du stehst hier den ganzen Tag und vertrödelst deine Zeit, aber du musst noch arbeiten. Und deswegen habe ich es dann irgendwann vorher gemacht.
Das heißt, egal, was du, wie dein Leben jetzt gerade aussieht, ich meine, bei mir ist es ein bisschen geregelter, dadurch, dass ich einen Vollzeitjob einfach habe und arbeite halt meistens 8 Stunden am Tag. Aber du versuchst dann schon immer, das so anzupassen, dass du auf jeden Fall noch was reinbringst, schreibtechnisch.
Ja, also schon irgendwie. Es gibt halt immer so ein Projekt, das ist Priorität. Also entweder das ist ein Schreibprojekt, wo ich versuche, irgendwie wenigstens ein paar Worte am Tag zu schreiben. Oder es ist ein Überarbeitungsprojekt, wo ich so ein bisschen kapitelweise schaue. Oder es ist halt so, ja, jetzt muss ich heute auf jeden Fall einen Instagram-Beitrag hochladen. Also es gibt immer so eine Prio. Und das versuche ich auf jeden Fall zu schaffen. Und natürlich gibt es auch Tage, da weiß ich von vornherein, heute wird es nichts und dann ist es so. Aber das sind schon Tage, das mag ich schon nicht. Das ist schon blöd beim Aufstehen. Aber ja, im Moment ist es super entspannt, weil jetzt gerade habe ich kein Praktikum. Also ich arbeite jetzt 40 Stunden im Monat. Das ist natürlich nicht super viel. Und das bedeutet, dass ich jetzt eigentlich fast den ganzen Tag immer nichts anderes mache als mein Buchkram. Habe trotzdem erschreckend wenig geschrieben, wie gesagt. Also ganz viele andere Dinge jetzt vor der Veröffentlichung. Und ab März bin ich im nächsten Praktikum und da weiß ich schon jetzt, es wird schwieriger, da wieder Zeit zu finden.
Da würde ich gerne noch eins aufgreifen, das haben wir zu Beginn bei der Begrüßung ein bisschen verpasst, weil du sprichst ja jetzt von deiner Veröffentlichung. Erzähl mal, was veröffentlichst du denn da?
Ja, also im nächsten Monat soll der 2. Band von meiner Noir-Fantasy-Trilogie erscheinen. Also ich habe im September Band 1 rausgebracht, Zeit des Zwielichts. Das ist Band 1 meiner Seelenmacht-Saga. Und die ganze Trilogie habe ich schon fertig geschrieben und die kommt jetzt nach und nach ins Lektorat und dann halt raus. Und letztendlich sind meine ganzen Projekte spielen in einem großen Universum. Und die Seelenmacht-Saga ist so ein bisschen so ein Kernpunkt, so ein Angelpunkt. Es gibt noch eine zweite Reihe, die ein weiterer Angelpunkt werden wird, aber bis ich die schreibe, weiß ich nicht, wird noch eine Weile dauern. Und ansonsten gibt es ganz viele andere Projekte, also Spin-Offs, Prequel, Sequel, die ich nebenbei halt noch schreibe. Und das passt vielleicht noch ganz gut zum Thema, was man so alles für Aufgaben hat, weil bei meinen Schreibprojekten habe ich immer sehr viel parallel laufen. Also es gibt immer ein Projekt, das ist aktiv am geschrieben werden oder zwei oder so. Und dann noch mehrere, die gerade in der Überarbeitung sind. Mir ist wichtig, dass ich viel parallel mache, also lieber als dass ich jetzt, keine Ahnung, alle paar Monate ein Buch fertigstelle, mache ich eben viel parallel, weil ich dann die Möglichkeit habe, Easter Eggs einzubauen oder nochmal auf Plotholes aufmerksam zu werden, bevor ich veröffentlichen klicke. Und weil ich mich so immer tiefer mit meiner Welt beschäftigen muss, aus ganz vielen Blickwinkeln und das dann buchübergreifend anwenden kann.
Jawohl, hier habt ihr es gehört. Und das Buch, das kommt jetzt wann raus, das Neue? Nenn uns ein Datum.
Ja, also geplant ist jetzt erstmal der 3.3. Sollte klappen, hoffe ich.
Wunderbar. Und der aufmerksame Hörer, die aufmerksame Hörerin hat gemerkt, die Folge geht los und wir haben sofort das Kotzen angefangen und auch Steuer und hier und da und so. Frage an euch, weil ich kann diese Frage, die jetzt kommt, mit Ja beantworten. macht's denn überhaupt Spaß zu schreiben?
Boah, ich würde jetzt, ich hätte jetzt von mir selbst erwartet, wenn ich mich von außen angucke, dass ich jetzt Ja ins Mikro brülle. Aber es ist nur ein vorsichtiges Ja. Also vielleicht ist es auch so, es ist ein bisschen zumindest bei mir formabhängig. Ich habe das eben so nonchalant nachgefragt bei der Aline, ob sie dieses Schreiben in den Alltag unterbringt. Und mir zum Beispiel, bei mir ist das, glaube ich, mehr so phasenabhängig. Ich schreibe meistens Wochenends, samstags vormittags, sonntags vormittags bis mittags, wenn wir jetzt nicht gerade eine Podcast-Folge aufnehmen. Und ich tue mich schwer, abends mich noch hinzuhocken. Da muss ich wirklich in so einer Phase sein, wo mein Hirn rund dreht und ich wirklich hinsetzen kann und kann noch mal eine Stunde was machen. Ja, es macht schon Spaß, aber es gibt halt oftmals auch Sachen, es gibt noch Sachen drumherum, die gemacht werden müssen und die machen mir auch Spaß. Also ich habe jetzt für Seidenfinger und für Necropolis letztens den Buchsatz gemacht und das ist zum Beispiel was, das macht mir Spaß. Da mache ich mir Musik auf den Kopf, da scrolle ich mich durchs Buch, ne? Da geht es dann darum, dass du die Absätze schön setzt, dass es fließt, dass du keine Fliegenschüsse, nennt man das, ne, wenn da so ein paar Buchstaben in der nächsten Zeile stehen. Und das ist mehr so Fleißarbeit, das ist wie so Puzzeln. Das finde ich entspannt, das ist okay. Aber fürs Schreiben muss ich schon auch so ein bisschen in der Stimmung sein. Und ich tendiere dazu, mir immer viel auf den Teller zu laden. Also, ne, keine Ahnung, Podcast, dann noch eine Kurzgeschichte, dann noch an meinen Romanprojekten und dann schon der nächste Roman, dann schon noch Marketing und Social Media und so weiter. Und ich kriege das auch alles weggeschafft, aber es ist schon tight, ne? Ich muss dranbleiben. Und da fällt das Schreiben tendenziell eher hinten runter, weil das sowas ist so wie, ah ja, du hast ja noch Zeit bis, keine Ahnung, Juli, bis das Lektorat ansteht, das schaffst du schon. Ich schiebe das dann immer so ein bisschen nach hinten und ziehe die Sachen, die ich jetzt machen kann, vor. Und da leidet das Schreiben bei mir drunter. Und dann muss ich mich auch ein bisschen dazu zwingen, wieder mich hinzuhocken und loszuschreiben. Ist das bei dir ähnlich, Aline?
Ja, doch, das fühle ich auch. Also ich kenne mich auch gut. Ich mache dann gerne alles andere zuerst. Also ich muss schon, also am besten ist es, wenn ich morgens aus dem Bett steige und wirklich sage, so und jetzt dieses Projekt, ich öffne jetzt dieses Dokument, ich öffne sonst nichts, das Handy lasse ich am Nachttisch liegen und ich lasse mich nicht ablenken, weil das ist das Größte. Also beim Schreiben, ich weiß nicht warum, aber es ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht oder am meisten Spaß machen sollte. Und man fühlt sich hinterher viel besser. Aber trotzdem ist es auch das, wo ich mich am schwierigsten zu aufraffen kann.
Das ist so verrückt, ey. Ich habe da mal einen Artikel für GameStar drüber geschrieben. Ich nutze gerne die Notizen-Funktion von Windows. Na, da kannst du so Sticky Notes auf den Desktop pappen. Und da schreibe ich mir manchmal hin, wenn ich weiß, okay, morgen muss ich, keine Ahnung, die nächste Rezension bei Lull hochladen. Ich muss für den Storyteller Samstag das Thema in die Story posten. Ich muss noch einen Beitrag vorbereiten. Dann mache ich mir so Sticky Notes hin, damit ich das nicht vergesse. Und dann kann ich die so abarbeiten. Und wenn die Sticky Notes dann leer sind, dann freue ich mich innerlich. Dann kommt Dopamin im Hirn, weil ich weiß, okay, ich habe das weggeschafft. Aber dann ist es so, das Schreiben ist jetzt kein Task im Hintergrund, den ich mir irgendwo aufschreibe, den ich fertig habe. Schreiben findet immer irgendwie irgendwo statt und selbst wenn man nur über seinen Scheiß nachdenkt.
Ich schütte mal ein paar Gedanken über euch drüber. Also das mit der Frage, ob es Spaß macht, habe ich gestellt, um ein bisschen eine positive Kurve hier reinzukriegen, weil wir wären noch ein bisschen negativer. Okay. Aber es macht schon Spaß. Das habe ich ein bisschen rausgehört, dass wenn ihr schreiben könnt, dann macht ihr es, weil das gibt euch was. Also ich würde einfach mal für uns alle drei sagen, ihr könnt es gleich bestätigen oder nicht. Wenn wir uns hinsetzen und schreiben, dann schreiben wir, weil wir es wollen und nicht, weil wir denken, dass wir es müssen, oder?
Ja.
Ja, schon.
Ja, ja.
Okay. Ich glaube, dieses mit dem Ja und dann macht man seine Tasks und dann kommt das Schreiben und dann muss man sich dann doch wieder ein bisschen aufraffen. Ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber vielleicht hilft es euch. Bei mir ist es so, wenn ich schreiben will, wenn ich mir denke, okay, ich muss an meiner Geschichte weitermachen, ich könnte aber auch noch schnell was abarbeiten, dann ist es zum Beispiel Podcast fertig schneiden, dann ist beim Podcast fertig schneiden das Ende, das fertige Produkt in Sicht. Ne, das kann ich schnell fertig machen, kann ich einen Haken machen, aber so eine Geschichte ist nicht ganz so schnell fertig gemacht, deswegen kann man da auch keinen Haken fertig machen, deswegen macht man lieber erst Sachen, wo man die schnelle Bestätigung hat, sofort. Und schiebt so das, worauf man eigentlich Lust hat, ein bisschen weiter hinter, weil man da eben gedanklich nicht so schnell diesen Haken dahinter setzen kann. Was sagt ihr dazu?
Also,
ja?
Also ich habe auch immer das Gefühl, man kann sich das in Abschnitte einteilen, also irgendwie Wörter zählen oder Kapitel oder Szenen. Und klar, man hat irgendwie ein Erfolgserlebnis, wenn man eine richtig geile Szene geschrieben hat oder so. Das ist auch das beste Gefühl überhaupt. Aber es ist halt wirklich so, man hat so ein Jahresprojekt und man hat auch immer das Gefühl, naja, wenn ich heute jetzt nicht schreibe, dann ändert das wahrscheinlich überhaupt nichts, weil ich kann auch einfach morgen ein bisschen mehr schreiben. Oder die paar Wörter, die ich heute schreibe, am Ende muss ich die eh wieder löschen, weil es ist ja bloß die Rohfassung. Das ist ja noch nichts Fertiges. Das ist so der erste Anstrich, die erste Schicht, das ist ja noch gar nichts. Das muss ja nur da sein. Und das ist ja auch okay, wenn es erst morgen da ist, da ändert sich jetzt ja nichts.
Bei mir ist es anders. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich widerspreche dir, aber bei mir ist es anders. Also ich arbeite ja zum Beispiel beim Schreiben mit Kapitelplänen und Szenenplänen. Also ich weiß schon, welche Szenen als nächstes drankommen. Und ich bin auch jemand, der chronologisch schreibt. Ne? Ich bin nicht der Typ, der sagt, ah, jetzt schreibe ich die coole Kampfszene und dann mache ich die ungeliebten Szenen später. Ich mache das chronologisch. Das hat auch den Sinn, dass ich dann einfach keine Sachen auf dem Weg vergesse. Ne? Wenn ich irgendwas hinten mache, eine spätere Szene und vorher füge ich noch was hinzu, das dann hinten fehlt, das würde mich narrisch machen. Deswegen, ich hätte schon die Bestätigung, Martin, wenn ich jetzt eine Szene schreibe und die ist fertig, dann kann ich schon den Haken hinter die Szene machen. Also so kann ich mir das schon aufteilen. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen projektabhängig. Ne? Also ich habe vorher die Poldis-Chroniken geschrieben und da hatte ich eine ziemlich genaue Vorstellung, wie es läuft. Und jetzt schreibe ich gerade an einem Horrorroman, den ich so ein bisschen als Tagebuch aufbaue. Und da tue ich mich ein bisschen schwieriger damit, obwohl es im Prinzip eigentlich genau dasselbe sein sollte. Ne? Ein Tagebucheintrag ist halt eine Szene. Aber da fließt es für mich noch nicht so. Und da fällt es mir schwerer, diesen inneren Schweinehund niederzukämpfen und jetzt einfach hinzuhocken und zu schreiben. Es war in letzter Zeit wieder besser. Da hatte ich eine Phase, da hat das gar nicht funktioniert. Aber ich sage immer, es gibt Phasen, in denen schreibt man und es gibt Phasen, in denen schreibt man nicht. Also Schreibblockaden, ja, gibt's, aber dann muss man die halt irgendwie aussitzen und muss sich dann irgendwas reinfahren, worauf man Bock hat, ne? Wo man weiß, das gibt einem Inspiration oder das entzündet diesen Funken und dann geht's eigentlich ganz normal weiter.
Dann stelle ich gleich mal die nächste Frage, die dazu passt und ich stelle sie so, wie ich sie eigentlich ungern stelle. Ich erkläre euch auch gleich, wieso. Und zwar, leiden andere Hobbys unter dem Schreiben, wobei Leiden hier das falsche Wort ist, weil Schreiben ist ja auch ein Hobby und Hobby ist ja etwas, das man gern macht. Wie ist das bei euch? Könnt ihr noch andere Sachen machen oder habt ihr immer automatisch ein schlechtes Gewissen, weil ihr nicht schreibt?
Welche anderen Hobbys? Was kann man denn sonst noch so machen? Also so.
Ja, ich kann es so beantworten, dass ich zu viele Hobbys habe. Ich habe ein Luxusproblem, ein übelstes. So mache ich Sport, dann mache ich hier diesen Podcast, dann will ich noch lesen, dann will ich vielleicht doch nochmal was zocken und so Gedöns. Ich habe mir eine Routine jetzt erarbeitet und zwar fünf Sätze müssen sein, sonst habe ich verkackt. Und fünf Sätze kriegt man nämlich immer unter. Und da hat mir das Buch, die 1%-Methode, geholfen, weil fünf Sätze ist so ein Ziel, wenn man sich hinsetzt und die schreibt man in einer Sekunde. Und also in einer Sekunde ist übertrieben, aber man hockt sich nicht hin und schreibt nur fünf Sätze. Aber das ist das Minimum und wenn ich es dann doch mal mache, dann schreibe ich halt vielleicht doch 10 Sätze und bin dann automatisch für mich zufrieden. Und egal wie viele Hobbys man hat oder ich habe, diese 5 Sätze muss ich schaffen. Und ich finde, man muss dann auch irgendwo anfangen, Prioritäten zu setzen eben. Man muss sich jetzt aussuchen, man kann nämlich nicht alles machen und deswegen muss man sich das aufteilen. Wie viel von dem, was ich jetzt gesagt habe, fühlt ihr?
Also ich bin da bei der Aline gedanklich, die eben gesagt hat, was, andere Hobbys? Also Schreiben ist schon, das ist mein Hobby. Und alles mit Schreiben meine ich auch das, was dazugehört. Ne? Mit der Schreibgruppe auseinandersetzen, über Ideen nachdenken, ihr Podcasts hören, die mit dem Schreiben zu tun haben, sich inspirieren lassen, Social Media. Das steht alles für mich unter Schreiben. Und so gesehen habe ich keine anderen Hobbys, wenn man jetzt mal lesen und lesen lassen außen vor lassen will. Aber ich habe dann natürlich schon auch Phasen, keine Ahnung, ich will auch was zocken oder ich gucke zusammen mit meiner Frau Serien, Filme, Animes, you name it. Oder ich treffe mich mit Freunden. Das ist schon drin. Das braucht man, glaube ich, auch als Gegenpol. Also wenn du jetzt wirklich nur hardcore in deinem Schreibzimmer sitzen würdest, würdest du den ganzen Tag nur Wörter kloppen. Neben dem Vollzeitjob wohlgemerkt, ne, bei VollzeitautorInnen ist es nochmal was anderes, dann würde ich auch verrückt werden. Aber ich habe jetzt nicht das Problem, in Anführungszeichen Problem wie du, Martin, das zu sortieren, weil ich eben gar keine anderen Hobbys habe, so doof das auch klingt.
Aber du hast Inspiration erwähnt, das Wort, das greife ich gleich auf. Und zur Inspiration, woher kommt sie? Kommt sie aus der Luft, ne? Kommt sie beim Essen? Braucht man ja beim Schreiben, irgendwo müssen die Ideen herkommen. Und ich würde gleich mal anfangen mit dem Thema. Ich habe das Problem, ich will immer von selbst auf alles kommen. Alles, was auf Papier kommt, muss aus meinem Kopf kommen. Jeder Twist, jede Idee, jede Figur. Und ich würde behaupten, dass ich mich nicht inspirieren lasse. Oder aber, ich habe vorhin reflektiert, ich check's einfach nicht, dass ich inspiriert wurde. Und was ich auch gemerkt habe, ist, Sprechen hilft über das Thema. Wie ihr wisst, schreibe ich Kurzgeschichten mit meinen Zauberern und ewig kam ich auf diesen verkackten Twist am Ende nicht. Und jetzt habe ich ihn. Und den habe ich daher, dass ich meiner Freundin nochmal erzählt habe, okay, das ist jetzt diese Situation und der kommt da nicht raus. Und was könnte man da machen? Und dann hat sie einfach drauf losgeredet, wir haben gebrainstormt und sie hat mir ein Stichwort gegeben, auf das ich selbst nicht kam und das war's dann. Da dachte ich mir, ah ja, genau. Und dann habe ich das zu Ende gesponnen und dann kam ich auf meine Lösung. Und fällt das schon unter Inspiration?
Ja, denke ich schon. Also ich finde es sowieso sehr schwierig zu trennen, weil ja auch sehr viel unterbewusst passiert. Ich denke, dass wir auch sehr viel Inspiration einfach auffangen, ohne dass wir da aktiv drüber nachdenken. Und viele Gedanken uns halt kommen aus dem Alltag oder was weiß ich, aus einem Film, aus einem Buch. Das können wir gar nicht immer alles so zurückführen, woher das jetzt kam. Aber bei mir ist das auch so phasenweise. Also es gibt halt Phasen, in denen habe ich keine neuen Ideen oder brauche keine neuen Ideen, weil ich das abarbeite, was ich mir aufgeschrieben habe. Also ich habe meinen Plot, der steht schon, mein Kapitelplan ist da, ich muss es nur noch aufschreiben. Und dann gibt es halt Phasen, da muss ich darüber nachdenken, weil ich an irgendeiner Stelle sonst nicht weiterkomme. Und dann, ja, nehme ich mir halt Zeit, dann gehe ich spazieren, stelle mir die Fragen. Oder manchmal mache ich das auch nur, um mich abzulenken, damit ich nicht weiterschreiben muss, dass ich einfach drüber nachdenke, ja, wie ist denn dieser Charakter? Und dann spiele ich so ein Gedankenspiel und stelle mir den Charakter vor und denke mich in den rein. Und dann kommen von ganz alleine halt verschiedene neue Ideen. Und ganz viel auch immer durchs Lesen oder Serien gucken. Also wenn es irgendwas ist, was mir gut gefällt, dann ist es oft so, dass mich der Vibe einfach catcht und dass ich dann Lust habe, wieder an meine Bücher zu gehen, weil ich immer noch es intensiver finde, wenn es die eigene Geschichte ist, dass es mich so ein bisschen quasi rüberträgt. Und wenn es mir nicht so gut gefällt, dann, weil ich denke, oh ja, da kann ich meine Zeit auch sinnvoller nutzen, als mir was zu geben, was mir nicht so gut gefällt und ja, lieber schon mal was schreiben, habe ich wenigstens was geschafft.
Ich bin da vollkommen bei der Aline. Also ich funktioniere tatsächlich da ganz ähnlich. Ich gucke irgendwas an, ich höre irgendwas an, das kann auch ein Lied sein oder irgendwie ein Video auf YouTube, vollkommen egal. Und dann ist da vielleicht eine Idee, die ich auf meine bestehende Welt anwenden kann und denke mir, hey, das würde bei mir auch irgendwie reinpassen. Keine Ahnung, in den Poliskroniken Band 4 wird es seinen Finger geben, die im Untergrund leben, also in einer Art Kanalisation oder im Untergrund, bleiben wir einfach mal dabei. Und die Idee habe ich zum Beispiel aus, das kann ich auch ganz einfach so sagen, die habe ich aus Assassin's Creed Valhalla. Das haben wir vor ein paar Jahren gespielt und da gab es auch so eine Nebenquest, da haben Kinder so im Untergrund gelebt, das war wie so eine Art Parallelgesellschaft in so einer Stadt. Und dann dachte ich mir, hey, das ist irgendwie cool, kann ich das bei mir auch unterbringen? Und dann kam ich auf diese Idee und habe die in meinem Kopf ausgebaut. Und mein Anspruch bei so Inspiration ist nicht, ich sehe das, ich kopiere das und dann ist das ganz genauso, sondern ich sehe die Idee und pflanze diese Idee in meine Welt oder in eine meiner Bücher und überlege dann, wie würde sich das ausspielen, wo würde das hinführen. Und ich finde schon, dass man sich direkt inspirieren lassen kann. Ich bin aber auch der Meinung oder ich habe den Anspruch an mich selbst, darauf aufzubauen. Eben nicht das 1:1 zu kopieren, sondern es mir zu eigen zu machen. Wie würde sich das für mich ausspielen? Wo kann ich was anders oder cooler oder besser oder wie auch immer machen? Und um auf deine initiale Sache zurückzukommen, Martin, ich glaube, man kann nicht von alleine auf irgendwelche Twists kommen, weil Aline hat es eben schon gesagt, man hat unterbewusst hat man einfach Sachen im Kopf, die kommen dann zum Vorschein, wenn man über sowas nachdenkt. Ich habe das selbst festgestellt, als ich die Poliskroniken geschrieben habe, dachte ich so, ja, das ist ja voll unique, das hat es ja vorher noch nie gegeben. Bis mir aufgefallen ist, dass mich wahrscheinlich subtil schon bei der Ideenerstellung vor vielen Jahren Game of Thrones beeinflusst hat, obwohl ich das gar nicht wusste, obwohl ich jetzt kein dedizierter Game of Thrones Fan bin. Ich habe die Serie geguckt zu der Zeit, ich fand die cool und wahrscheinlich hat mein Hirn einfach Ideen zusammengeworfen und hat die in mein Setting gesetzt und ich dachte, hey, I made this, obwohl ich es gar nicht selbst gemacht habe und mein Unterbewusstsein mir das nur vorgegaukelt hat.
Aber das finde ich auch am Schreiben so cool, wenn man eine eigene Welt erschaffen hat, dass egal was man schreibt, auch egal woher die Inspiration vielleicht ursprünglich kommt, so wie man es in dem eigenen Universum mit den eigenen Charakteren macht und aus dem zusammengewürfelt, was man so erlebt und was das eigene Unterbewusstsein macht und weil man ja immer alles färbt mit seiner eigenen Persönlichkeit und seinen eigenen Erlebnissen, so kann es nirgendwo auf der Welt existieren. Und deswegen denke ich mir auch bei ganz vielen Gesprächen, die ich schreibe oder bei bestimmten Szenen so, wenn ich überlege, ja, soll ich das jetzt so machen, habe ich irgendwie gefühlt schon mal irgendwo so ähnlich vielleicht gesehen oder so, denke ich mir, nee, mach das mal, guck mal, was bei rauskommt, weil es sind ja deine Charaktere, es ist deine Welt. Und manchmal kommt man dann wirklich zu dem Punkt, wo man merkt, dass genau dieses Gespräch, genau diese Handlung, die kann in keiner anderen Story vorkommen, weil die kann nur in diesem Zusammenhang mit den Personen, mit diesem Hintergrund nur so existieren, anders funktioniert es nicht. Und das ist immer ein richtig schönes Gefühl.
Ja, ja. Man kann nichts komplett Neues schaffen, aber man kann etwas nehmen, das es wahrscheinlich schon mal in irgendeiner Art so gibt, aber auf sich münzen. Und das ist das Geile. Und deswegen finde ich es auch schade, es gibt AutorInnen, die halt Sachen kopieren. Wie heißt es, dieses Ravenhall Academy, was ja schon hart an Harry Potter Plagiat dranhängt, wo ich mir dann denke, ich glaube, die Person, die das geschrieben hat, glaubt auch, dass sie sich das selbst ausgedacht hat, aber war dann halt unterbewusst sehr stark von Harry Potter inspiriert worden. Und ich finde es schade, wenn Autoren das zu sehr kopieren. Ich will jetzt nicht sagen, Plagiate erschaffen, so weit will ich nicht gehen, aber wenn sie nicht versuchen, dem Ganzen noch so ein Geschmäckle zu geben, so eine eigene Note, sondern einfach nur das nachmachen, was sie cool finden, weil dann reproduzieren sie nur. Und das finde ich schade.
Ja, also dieses Reproduzieren von Bildern funktioniert auch oft ganz gut. Es ist ja auch manchmal für die Zielgruppe genau das Richtige. Also es gibt ja gerade so Zielgruppen im Lesemotiv zum Beispiel Leichtlesen. Ich glaube, da will man gar nicht so viel fremde Szenarien haben. Da möchte man bestimmte Tropes, einfach weil die einen zum Abschalten bringen, weil die in der Vergangenheit gut funktioniert haben. Und man möchte genau das Gefühl reproduzieren, das man beim Lesen von einem anderen Buch zum Beispiel hatte. Und deswegen glaube ich schon, dass es grundsätzlich also absolut nichts Schlimmes oder Verwerfliches daran ist, wenn man sich daran bedient, weil man weiß, es funktioniert und weil man sich selbst wahrscheinlich auch darin wohlfühlt, genau in dem Genre. Schwierig wird es halt tatsächlich dann, wenn es zu ähnlich wird und wenn man wirklich, also solche Vorwürfe will ja auch niemand gestellt bekommen. Da frage ich mich dann halt auch manchmal, wo der Hintergrund ist, also ob nicht vielleicht das ursprünglich als Fanfiction gedacht war. Und dann wurde es eine eigenständige Story und dann dachte sich die Autorin, ja komm, jetzt habe ich so viel geschrieben, jetzt bewerbe ich mich halt mal. Und dann sagt der Verlag, ja nehmen wir. Dann liegt die Verantwortung ja auch irgendwo beim Verlag. Und ja, das ist natürlich schwierig zu bewerten.
Guter Punkt. Abschließend würde ich noch was dazu sagen, dann kommen wir gleich nämlich zum nächsten Punkt. Das liegt dann beim Verlag und die müssen ja dann sagen, ob es passt oder nicht. Einer, der nicht gut kopiert, aber adaptiert, sich quasi inspirieren lässt, und da müssen wir mal ausnahmsweise oder ich ein Lob aussprechen an Fitzek. Und zwar macht er das auch ganz gern. Ich glaube, 8 nach hat er geschrieben, da meine ich gelesen zu haben, dass er das Buch geschrieben hat, nachdem er The Purge im Kino gesehen hat und er fand die Idee so gut. Und sein Buch, oh Gott, wie heißt's? Ah, verdammt, warte. Das landete neulich in der Momox-Kiste. Gott, oh Gott. Der Insasse war es, glaube ich. Genau, der Insasse hieß es. Das ist auch ähnlich wie ein Obacht-Spoiler, wie ein berühmter Film. Und zwar, Maxi, wie heißt der? Shutter Island.
Ja.
Hat eine ähnliche Story, die er wohl gesehen hat und hat er adaptiert. Und ich fand aber der Insasse, auch mit dem Wissen, dass das quasi ähnlich ist wie das andere, ich verrate jetzt den Twist nicht, hoffentlich habt ihr es noch nicht gesehen, auch mit dem Wissen fand ich das trotzdem sehr gut umgesetzt, quasi in die eigene Welt. Das heißt, auch die großen Autoren arbeiten nicht anders als die anderen. Ne? Man kann sich gerne links und rechts umschauen, was die anderen so machen und dann im Optimalfall nicht einfach kopieren, sondern, wie du Max auch gesagt hast, eine eigene Version draus machen.
Das finde ich persönlich, finde es unabdingbar, eine eigene Version draus zu machen. Ich hätte jetzt im Falle von Shutter Island mit dem Twist, das wär mir jetzt persönlich zu samey, denselben Twist herzunehmen. Aber wenn er es gut adaptiert hat, vollkommen in Ordnung.
Jetzt sind wir inspiriert, jetzt wollen wir adaptieren. Die Frage ist, wie schreiben wir es? Können wir das? Müssen wir uns da weiterbilden. Ich behaupte, nein, muss man zwangsläufig nicht sich mit dem Handwerk beschäftigen. Schock. Aber ich bin der festen Meinung, dass wenn man sich damit beschäftigt, dass das Ergebnis am Ende auf jeden Fall besser wird. Das liegt immer am eigenen Anspruch. Man kann sich, sage ich mal, für so gut halten, wie man möchte. Vielleicht ist man auch ohne Übung schon ziemlich gut. Dann ne, liegt es am jeweils anderen, also es liegt daran, wie gut man vielleicht schon ist, etc. Aber ich sage, egal wie gut man ist, wenn man sich einen Schreibratgeber zur Hand nimmt, wenn man nach links und rechts guckt, was andere machen, wenn man sich einfach weiterbildet, und das heißt jetzt nicht irgendeinen Kurs belegen, sondern halt einfach mal guckt, wie man was machen könnte, dann ist man automatisch immer besser. Aber theoretisch muss man es nicht, weil man braucht ja eigentlich nur in die Tastaturen kloppen. Ihr seid gefragt.
Ja, also ich denke, das kommt immer sehr auf das Ziel drauf an. Und ich denke, es gibt keine falschen Ziele, nur falsche Herangehensweisen. Also man muss sich vorher klar sein, warum man schreibt und was die eigenen Ansprüche sind, wie du gesagt hast, Martin. Wenn man sich jetzt mal so die Bestsellerlisten anschaut, dann um jetzt einen Bestseller zu schreiben, muss man sich wahrscheinlich nicht zwingend mit dem Handwerk beschäftigen. Denn auch Bücher, die Plotholes haben, auch Bücher, die in keinem besonders guten Stil geschrieben wurden, sind teilweise sehr beliebt, aus verschiedensten Gründen. Da könnte man jetzt riesige Analysen starten. Ich denke, das hat alles seine Berechtigung. Wenn man aber selbst einen hohen Anspruch an sich selbst hat und auch eine hohe Qualität von seinen Werken ja, erwartet und von sich selbst erwartet, dass man immer besser wird, dann ist Weiterbilden, denke ich, schon unabdingbar. Vor allen Dingen, weil das so eine krasse Veränderung ausmacht. Weil, wie du gesagt hast, wenn man sich weiterbildet, dann wird das, was man schafft, eben noch ein Stückchen besser. Das ist so wie Thema Lektorat, ob man eins braucht oder nicht. Man braucht nicht unbedingt ein Lektorat, um zu veröffentlichen. Das heißt auch nicht, dass jedes lektorierte Buch besser ist als jedes unlektorierte Buch, weil das komplett darauf ankommt, wie gut ist der Autor, die Autorin, was ist die Zielgruppe, was ist die Motivation dahinter, was ist das Ziel dieses Buches. Aber ich denke, dass jedes Buch, wenn es unter einem guten Lektorat war, noch besser ist, wenn man das mit sich selbst vergleicht. Also es kommt immer darauf an, mit wem man sich vergleicht. Wenn ich mich mit anderen vergleiche, dann gibt es tausend Dinge, tausend Kategorien, in denen ich entweder besser oder schlechter bin und viele Kategorien, in denen ich gar nicht weiß oder in denen das jeder subjektiv entscheiden muss, wer da besser oder schlechter ist. Aber ich versuche mich immer mit mir selbst zu vergleichen, wie war ich früher, wie habe ich früher geschrieben und bin ich jetzt besser? Und dieses Besserwerden habe ich nur erreicht, indem ich mich mit dem Handwerk auseinandergesetzt habe.
Also ich würde das komplett so unterschreiben. Und ich glaube auch, dass man sich am ehesten an sich selbst misst. Das Problem ist, dieses Vergleichen mit anderen, das findet ganz automatisch statt. Und das findet vor allem auf Social Media statt. Also wenn du irgendwie auf Instagram unterwegs bist, und das muss man als Autor oder andere sozialen Medien, das muss man als Autor oder Autorin fast tun, dann vergleicht man sich automatisch. Und das passiert schon, wenn einer schreibt, oh, heute habe ich 2000 Worte geschrieben, und du denkst, oh, fuck, heute habe ich keine Worte geschrieben. Und das passiert ganz automatisch. Und was man da leider auch ganz oft sieht, ist, dass andere Leute Erfolg zu haben scheinen, aber man diesen Erfolg nicht so richtig in Kontext setzen kann. Ne? Also, keine Ahnung, man hat das Gefühl, jetzt gerade hat man kein Buch frisch draußen oder schreibt gerade an was, es ist gerade ein bisschen ruhiger, was vollkommen okay ist. Und andere schreiben, mein Buch hat einen Farbschnitt gekriegt oder ich bin bei dem Verlag untergekommen, und du denkst dir so, Mann, ich hätte das auch gerne. Aber das Problem ist, dass uns der Kontext fehlt. Ich glaube, dass man sich selbst gerecht werden muss, und ich glaube, dass ein gutes Buch immer sein Publikum finden wird und ein guter Autor oder eine gute Autorin. Also quasi immer dranbleiben, weiter Bücher veröffentlichen, weiter präsent sein, seine Marke in die Welt hinaustragen. Und dann glaube ich schon, dass man, wenn man stets die richtige Entscheidung auf Basis der aktuellen Informationslage trifft, schon Erfolg haben wird. Und da sollte man sich nicht so sehr beeinflussen lassen, dass da jetzt jemand einen Farbschnitt bekommen hat. Oder, na, ich habe das die Woche haben wir erfahren, Martin und Aline, dass wir das Between Cracks, diese Kurzgeschichtenanthologie, an der wir zusammen geschrieben haben, dass die ein Hörbuch bekommt. Und für mich war das so, geil, Hörbuch. Und das wird uns jetzt nicht zu Bestseller-Autoren machen, aber es ist nice to have. Aber von außen wird es aussehen, boah, das wird zum Hörbuch, was? Das ist ja krass, das hätte ich auch gerne. Da habe ich mir gedacht, wie wirkt es denn jetzt auf andere? Weil für mich ist dieses Hörbuch toll, ganz klar. Das ist ganz toll, dass unsere Kurzgeschichten eingesprochen werden von der Hörbuchmanufaktur in Berlin, also von Profis. Aber am Ende des Tages wird uns das jetzt nicht, keine Ahnung, zu Millionären machen, um es mal übertrieben auszusagen. Ja, deswegen, Erfolg muss immer in den Kontext gesetzt werden.
Obacht, vergleichen ist ein gutes Stichwort für mich, weil das ist eine der wenigen Notizen, die ich mir hier gemacht habe, der Vergleich mit anderen. Und beim Vergleichen muss man aufpassen, was man vergleicht, weil in jedem Schreibratgeber oder gefühlt in jedem, den ich gelesen habe, hieß es, vergleich dich mit anderen Autoren, aber jetzt nicht so, wie du es dargestellt hast, mit ich gehe auf Social Media und gucke, was die machen, sondern nimm die Bücher her, lese und schau, was die anders machen als du oder was du anders machen würdest, dass man diese Vergleiche zieht, weil Social Media ist ja immer so eine Momentaufnahme. Da sind die Leute immer reich und glücklich. Deswegen hier halt gucken, was man auf jeden Fall vergleichen möchte. Mal schauen, möchte ich meine Schreibe vergleichen oder möchte ich meinen Erfolg vergleichen? Und Erfolg ist ja immer das, was man für sich definiert als Erfolg. Für uns ist es ein Erfolg, dass wir dieses Hörbuch haben. Für andere ist es erst ein Erfolg, wenn sie damit 10.000 Euro verdienen. Ist, finde ich, schon irgendwie wichtig zu trennen. Und für mich ist der Erfolg Riesenerfolg, dass wir eben dieses Projekt da am Laufen haben mit dem Hörbuch. Ich finde es ultra geil, auch wenn ich keinen Cent davon sehe.
Ja, ich finde das auch geil. Aber das ist eben genau das, was du sagst. Du weißt auch nicht, wie die anderen Erfolg bemessen. Und das sollte einem eigentlich auch egal sein. Aber das, was du sagst mit dem von wegen, guck dir andere Bücher an, guck andere Serien, guck andere Filme, guck Spiele, das ist vollkommen wurscht. Wenn du irgendwo Storytelling hast und dir denkst, boah, das ist geil, dann hast du ja, das ist ein Gefühl, das will ich haben, das will ich ganz oft haben. Und oftmals hat man auch eine Geschichte und guckt die sie an, denkt sich, ah, das hätte ich so oder so gemacht oder das ist jetzt nicht optimal gelaufen. Also da, dem stimme ich schon zu, oder, Aline?
Ja, also ich denke halt, dass man auch sehr viele Dinge einfach gar nicht wahrnimmt, was auch dahinter steckt. Und also zum Beispiel ganz oft ertappe ich mich dabei, wie ich mich mit irgendwelchen Leuten auf Instagram vergleiche und wie ich dann irgendwie traurig werde und denke, oh nee, das erreiche ich nie oder dafür reicht mir das Geld nicht oder da habe ich die Fähigkeit nicht für oder so. Und dann kommt manchmal von den Personen irgendwie eine ganz ehrliche Story, wo sie zeigen, wie wenig Verkäufe sie haben oder für sie wenig, wo ich denke, wow, das sind doch gute Zahlen. Und die sagen so, nee, finde ich jetzt doof. Und ich denke mir halt, oh, also wenn ich diese Zahlen hätte, wäre ich ja glücklich. Aber das Witzige ist, wahrscheinlich, wenn ich diese Zahlen hätte, wäre ich auch nicht glücklich. Dann wäre ich auch nicht zufrieden, dann würde ich auch immer noch mehr wollen. Ich glaube, es ist auch man muss auch sehr aufpassen, dass man sich da selbst nicht es ist ja immer so, man hat solche Etappenziele und ich finde, man feiert sich zu selten für Etappen. Dass man einfach sagt, okay, ich habe jetzt so und so viele Verkäufe erreicht oder ich habe überhaupt geschafft, ein Buch zu veröffentlichen. Ich meine, es gibt Menschen, die wahrscheinlich uns dafür beneiden würden, dass wir überhaupt ein Buch fertiggestellt haben. So. Aber ja, deswegen, es kommt immer darauf an, mit wem man sich vergleicht und welche Hintergründe dahinter stecken. Und ja, deswegen finde ich das sehr schwierig.
Das hast du eben gut gesagt. Ich finde auch, man muss sich auch mal hinstellen und sich auf seine eigenen Stärken besinnen und sich auch mal sagen, was man gut kann. Also wir haben in unserer Schreibgruppe eine Mitautorin, die ist gleichzeitig auch meine Lektorin, die Nika. Und die hat neulich eine Kurzgeschichte gepostet, die in einer Anthologie, Glutnacht-Anthologie heißt sie, glaube ich, erschienen ist. Ich packe sie in die Shownotes. Und ich habe diese Kurzgeschichte gelesen und habe gedacht, leck mich am Arsch, so könnte ich niemals schreiben. Das ist eine, die hat so einen so ganz klassischen Fantasy-Stil. Das Ding hätte vor 800 Jahren erscheinen können und ich hätte es vollkommen abgenommen. Die hat einen Stil, da leck ich mir die Finger danach. Der geht mir sowas von rein. Da fliege ich einfach drüber. Das ist purer Leseorgasmus für mich. Und dann habe ich mit ihr drüber gesprochen und sie hat Necropolis von mir lektoriert und dann hat sie mir gespiegelt und hat gesagt, ich könnte das niemals, dass du diese ganzen großen Ideen und die Sachen, wie das alles zusammenkommt, das könnte ich niemals schreiben, das wird mich total überfordern. Und dann ist mir klar geworden, dass jeder seine eigenen Stärken hat. Ihre Stärke ist vielleicht dieser Schreibstil, der mich total anspricht. Und sie findet es total spannend, wie jemand sich sowas ganz Großes mit ganz vielen Fäden ausdenken kann, weil ihr das über ihren Kopf hinweggeht. Und ich glaube, dass wir alle irgendwo Stärken haben, wo uns andere vielleicht dafür beneiden würden oder auch nicht, weil sie ähnliche Stärken haben oder weil sie es gar nicht interessiert oder weil sie sich gar nicht in der Hinsicht vergleichen. Deswegen, da sind wir auf so vielen unterschiedlichen Fahrspuren unterwegs, dass das manchmal überhaupt gar nicht zusammengeht, aber man soll sich halt auf sich selbst besinnen, wie geil das eigene Auto ist, in dem man fährt.
So eine Schreibgruppe ist ja was Schönes, weil man da sich eben mit anderen vergleichen kann, aber der Vergleich ist hier das weniger Wichtige, sondern man kann sich Hilfe holen, ne? Man kann seine Zeilen droppen und sagen, hallo, was denkt ihr? Ist es wirklich so geil, wie ich es finde? Und kann sich Meinungen einholen, ganz schnell und vor allem ganz wichtig, ganz ehrliche, weil Familie und Freunde loben ja oftmals immer gerne. Mhm. Und es ist wichtig, dass man eine Gruppe hat, wo Leute einfach ehrlich sind und sagen, nee, das ist sperrig und nee, den Witz versteht man nicht. Oder was ich oft zu hören kriege, nee, das findest nur du witzig. Grüße gehen raus an Maxe. Und ich finde, für sowas ist schon eine Gruppe ganz cool, dass man auch weiß, dass da welche sind, die dasselbe Hobby haben, die dieselben Probleme in Anführungsstrichen haben, also halt Schreibprobleme, wo man halt einfach sagen kann, hey, ich hänge hier jetzt, woran liegt es, was findet ihr wichtig, was jetzt passieren müsste an diesem und jenem Kapitel und sowas. Und deswegen habe ich früher nicht daran geglaubt, dass man sowas braucht. Ich bin nämlich immer so ein Mann-Armee, ich sitze am Schreibtisch und muss auf alles alleine kommen. Aber was ich auch vorhin sagte, man braucht es drüber reden, Inspiration, Einflüsse von außen. Und deswegen bin ich sehr froh um unsere Schreibgruppe.
Ja, also ich finde es auch extrem hilfreich. Also auch einfach, wenn man eine neue Sichtweise bekommt, weil man manchmal bestimmte Faktoren gar nicht bedenkt, wenn man eine Szene schreibt. Wenn man so in seinem eigenen Ding ist, man ist so betriebsblind und dann gibt man die Szene jemand anderem und dann kommt da was zurück und man denkt, ja, du hast vollkommen recht, wieso habe ich das nicht gesehen? Aber genau das braucht man dann, dass jemand den Finger drauf legt und es benennt. Also auch letztens hatte ich wieder so eine Szene, wo ich mir so unsicher war, ob die irgendwie albern ist, ob die komisch ist, ob man die ernst nehmen kann. Und dann habe ich sie in die Schreibgruppe gestellt und dann habe ich ja Feedback bekommen, also von dir, Martin, und auch von Nika. Und allein das hat mir schon wieder so viel geholfen und so viel Selbstvertrauen zurückgegeben in diese Szene, weil ich schon kurz davor war, die komplett zu kloppen und einfach irgendwas anderes hinzuschreiben, weil ich dachte, weiß ich nicht. Aber man kann es irgendwann nicht mehr bewerten. Es ist einfach nicht mehr möglich, das eigene zu bewerten.
Ja, das sagst du ganz richtig. Da muss ich auch ein Lob an Martin aussprechen in unserer Schreibgruppe. Ich habe neulich auch, habe ich ja vorhin durchscheinen lassen mit meinem Horrorroman, habe ich ein bisschen gefremdelt und habe dann auch meine Bedenken einfach in die Gruppe getragen. Und der Martin sagte, schick doch mal das, was du hast. Ich lese mir das durch und gebe dir Feedback. Und das habe ich gemacht. Und Martin hat mir tatsächlich genau das Feedback gegeben, von dem ich erhofft hatte, dass ich das erzielen könnte mit dem, was ich da schreibe. Und das hat mir dann wieder den Push gegeben, weiterzumachen. Das ist, so eine Schreibgruppe kann einem irre helfen, wenn da Leute sind, die auch ehrlich mit einem sind, die einem nicht nur den Hintern pudern. Und man kriegt da manchmal so eine richtige Epiphanie, wenn da irgendjemand kommt und erzählt dir was aus seiner Warte oder aus ihrer Warte. Und du denkst dir so, hä, wie du eben gesagt hast, Aline, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Ich habe eine Stammtestleserin, die Mats, die ist nicht in unserer Schreibgruppe, aber die hat mir alle bisher erschienenen Polis-Chronikenteile gelesen. Und da hatte ich im dritten Teil eine Szene drin, eine Rückblendenszene zu Schanzer. Und diese Szene, diese Rückblende war dahingehend wichtig, weil es für die Figur wichtig war und weil es eine andere Figur, die später wichtig wird, einführt zum ersten Mal. Und in meinem Kopf war das so, ja, vollkommen klar, die Szene ist gut und ich finde das, ich lasse das so stehen, mir gefällt die Szene, hat mir alles gepasst. Und sie las die Szene und hat gesagt, die Szene ist überflüssig, was soll die? Und ich denke mir so, wie, was soll die? Ja, hast du Augen im Kopf, du hast es doch gelesen. Und dann hat sie gesagt, jetzt pass mal auf, wenn du diese Szene hernimmst und machst anstatt Schanzer mal Praxis rein, dann geht deine Szene auf, aber du hast einen übergeordneten Kontext, der sich nicht verändert und du hast die Figur eingeführt und du hast deinen Bösewicht nochmal besser gemacht. Und ich saß dann und denke mir, wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen? Das ist doch so offensichtlich. Ich muss an dieser Szene nicht mal großartig was ändern. Ich muss nur Namen austauschen und die Szene ist immer noch genauso geil. Und das ist was, das kann man alleine nicht erreichen als Ein-Mann-Armee. Da braucht man einen anderen Blick, weil jemand anderes gar nicht im Kopf dieses Gewitter hat von allen Sachen, die man noch beachten muss. Und sagt dir dann, mach das doch so und so, ist doch viel einfacher und dann wird es auch vollkommen klar. Und du denkst dir, ja geil, Und dann kommt am Ende einfach eine bessere Geschichte dabei raus.
Wobei wir uns auch oft helfen, ist Social Media. Und ich glaube, das ist jetzt ein Punkt, da mache ich mir viele Feinde, aber ich riskiere es. Und zwar, wer self-published, also eigentlich alle Autoren, Autorinnen, jeder irgendwie der berühmteste, keine Ahnung, um sein Zeug zu bewerben, hat Social Media, ne? Und die Self-Publisher haben da vielleicht noch viel mehr die Aufgabe, sich selbst zu bewerben, weil sonst übernimmt sie immer der Verlag. Und bei Self-Publishing muss man ja sozusagen das Heft in die Hand nehmen und sagen, hier ist mein Buch, das macht Spaß, kauft es. Ihr macht ja auch immer eure Posts zu euren Büchern und sowas. Und ich beobachte das nicht nur bei euch, sondern auch bei anderen. Und bei mir ist es so, sowas wie Word Counts oder was sich die Leute wie, wo, was denken, interessiert mich null. Schreibtipps von Autoren überfliege ich. Maxes Post finde ich immer ganz gut, weil ich es gut finde, wie der Max es schreibt. Aber das sind für mich keine Gründe, das Buch zu kaufen. Ne, wenn jetzt der Stephen King anfangen würde zu posten, wie er seine Bücher aufbaut und was weiß ich, was er sich denkt, will ich nicht wissen. Was ich auf Social Media brauche, sind Personalities. Das heißt, da hat einer ein Buch geschrieben, so ist der drauf, interessiert mich viel mehr als dieses ganze theoretische Drumherum. Jetzt seid ihr dran. Eileen, was sagst du dazu?
Ja, so eine Patentlösung habe ich dazu jetzt noch nicht gefunden. Ich glaube auch nicht, dass mein Marketing jetzt so das große Vorbild ist. Ich finde es sehr schwierig, weil man eben diesen Spagat schaffen muss zwischen, wie mache ich mein Buch interessant, wie zeige ich mich, wie ich bin, aber halt auch sympathisch. Manchmal überschneidet sich das ja auch nicht. Und auf der einen Seite will man irgendwie sich auch keine Feinde machen. Ich bin People-Pleaser, ich will immer nicht anecken. Auf der anderen Seite sind genau die Themen, die anecken, meistens die, die Aufmerksamkeit generieren. Es ist schwierig, das eigene Buch zu präsentieren und genau dieses Gefühl, das man selbst dafür hat, in anderen zu entfachen, weil man selbst so viel Zeit mit seinen Geschichten verbringt. Man hat sofort, wenn man daran denkt, wenn man an bestimmte Szenen denkt, man hat einen Vibe im Kopf, man hat Gefühle, man sieht diese Figuren und man denkt sich, das ist doch geil, wie kannst du das nicht mögen? Wie kannst du nicht interessiert sein, wenn ich dir das sage? Aber wie sollte jemand interessiert sein, wenn man nur so ein paar kleine, winzige Fakten hat, die vielleicht noch ohne Kontext gar nicht so einfach zu verstehen sind. Und man selbst hat den Kontext, aber man muss dabei halt bedenken, dass das Gegenüber den Kontext wahrscheinlich nicht hat. Das finde ich so wahnsinnig schwierig. Also auch auf TikTok struggle ich sehr damit, den richtigen Einstieg zu finden und das so zu erzählen. Also ich habe schon Szenen zum Beispiel vorgelesen und dachte mir, ja, vielleicht, wenn ich einfach mitten in der Geschichte einstecke, dass die Leute direkt drin sind. Aber ich glaube, auf TikTok wollen die Menschen nicht unbedingt vorgelesen kriegen. Wenn sie vorgelesen kriegen wollen, dann hören sie sich ein Hörbuch. So. Ja, deswegen ist es wahnsinnig schwierig, weil das Feedback auch sehr gemischt ist. Also ich versuche da immer von allem etwas, ein bisschen visuell, also sowas wie Illustrationen oder mal das Buch in die Kamera halten oder halt mein Gesicht oder so, aber eben auch sowas wie Schnipsel oder Fragen, wie macht ihr's? Und das größte Problem, das ich auf Instagram eigentlich habe, ist, dass ich gefühlt eher AutorInnen anspreche und dass mir gefühlt mehr AutorInnen und LektorInnen und all sowas folgt und nicht so viele LeserInnen. Es wird für mich schwieriger, an die LeserInnen ranzukommen als an die AutorInnen. Und so ganz weiß ich nicht, woran das liegt und was ich da ändern muss.
Aber ist es auch so, dass sich sowas wie Schnipsel und Vorlesen von Szenen von anderen AutorInnen, interessiert dich das selbst? Oder macht man sowas jetzt, weil man denkt, ah ja, das machen die anderen Autoren auch, also mache ich es auch. Weil ich sehe mich, wenn ich da durchscrolle, durch Instagram, ich sehe mich immer als Konsumenten. Und Schnipsel und so scroll ich einfach drüber, weil wenn mich ein Buch interessiert aufgrund des Covers oder aufgrund des Klappentextes, dann kaufe ich das eh und ich will vorher eigentlich so wenig wie möglich Inhalt wissen und so Schnipsel und so behaupte ich jetzt, würde ich selbst niemals posten. Ich würde vielleicht mal vorlesen, weil ich denke, dass ich es machen muss, aber irgendwie so dieses, ich bin ein Autor und muss mich jetzt als Autor verkaufen und hier ist mein Buch und hier sind so die Szenen und sowas. Ich weiß nicht, ich fühle das nicht und ich glaube, vielleicht folgen einem deswegen so viele Autoren und Lektoren, weil die Lektoren- und Autorenbubble denkt, das ist das Social Media, was man machen muss, um sein Buch zu verkaufen, aber vielleicht ist das ein Irrglaube. Maxe, was sagst du dazu?
Da gibt es kein Patent für. Ich weiß es selbst nicht. Also ich mache es wie die Aline. Und wenn du sagst, du willst vom Inhalt des Buches gar nichts wissen, das Problem ist, wie sollen wir denn unsere Bücher bewerben, ohne unsere Bücher zu bewerben? Ich habe keine Ahnung, wie das über Social Media funktioniert. Und ich glaube eher, dass Social Media mehr als Plattform gesehen werden sollte von uns AutorInnen, um mit uns in Kontakt zu treten. Also meine Idee von Milian Ventus auf Social Media ist ja, mich darüber zu verkaufen, dass ich weiß, was ich tue, ne? Schreibhandwerk und so weiter, bla bla, das ziehe ich jetzt halt durch. Und damit ziehe ich klar andere AutorInnen eher an und LektorInnen. Aber ich hoffe, dass das irgendwann halt anzieht und die Leute das sehen und sich denken, ha, der weiß, wovon er redet, also müssen seine Bücher gut sein. Aber ich habe keine Ahnung, weil wenn du dir anguckst, was für Posts so ziehen von irgendwelchen Verlagen, dann sind das halt irgendwelche Farbschnitte oder sowas. Also du hast schon recht, dass Posts Personality haben sollten. Der Punkt ist aber auch, so ein Schnipsel, so ein kurzer Schnipsel, den du auf einer Slide lesen kannst. Ich glaube, dass die Leute da eher dran hängen bleiben mit den Augen, wenn es ein cooler Schnipsel ist, als wenn da wieder jemand ist, der ein Buch in die Kamera hält. Und um Personality zu schaffen, musst du ja auch einen guten Post schreiben, der Personality hat. Aber wie kriegst du die Leser dazu, diesen Post zu lesen? Also das ist, im Grunde genommen ist Social Media ein schwarzes Loch, wo ich das Gefühl habe, dass viele einfach nur blind fliegen. Aber da müsste man dann auch hinterfragen, was ist die eigene Zielgruppe? Was wollen die? Hängen die überhaupt auf Instagram ab? Sind die irgendwo anders? Ich glaube, das ist ein Thema Marketing. Vielleicht sollten wir uns da die Fanny Remus nochmal einladen und über Marketing sprechen. Die hat da einen Master drin. Ich glaube, das würde jetzt auch den Rahmen hier sprengen.
Ich glaube auch, dass die Plattformen sehr unterschiedlich sind. Also auf Instagram erreiche ich in letzter Zeit eher weniger neue Leute, aber dafür ist es halt super praktisch, um sich mit Menschen zu vernetzen. Also BloggerInnen oder DienstleisterInnen habe ich eigentlich alle über Instagram gefunden oder halt auch euch, beziehungsweise damals den Verlag und so. Und TikTok ist eher so, dass man da auch mal neue Leute findet. Aber ich glaube, auch da ist es wichtig, dass man viel selbst interagiert, also nicht nur eigene Posts macht, sondern auch bei anderen kommentiert und liked und all das. Und das ist halt auch sehr zeitintensiv. Da muss man halt immer wissen, wie viel kann ich da jetzt investieren. Und ich habe bisher noch nicht so eine Routine, dass ich es wirklich geschafft habe, mich zu zwingen. Ich weiß auch nicht, ob zwingen so der richtige Ansatz ist, dass ich wirklich regelmäßig poste irgendwo. Ich mache das immer nach Gusto. Wenn ich gerade Bock habe, mache ich was. Und wenn ich nichts zu sagen habe, dann lasse ich es halt bleiben.
Ja. Wir stellen fest, das habt ihr sogar, glaube ich, beide, habt ihr damit angefangen, es gibt kein Patent. Ich wüsste jetzt auch keins und ich wollte auch niemanden damit angreifen mit Wordcounts und so, interessieren mich nicht. Vielleicht interessiert es hier andere, aber ich weiß nicht. Ich bin halt Team, ich brauche Personality. Wenn der Stephen King was postet, dann erwarte ich von ihm, dass er Molly aka The Thing of Evil postet und nicht, was er sich bei jener Zeile gedacht hat. Wenn ich das wissen will, dann kaufe ich mir seine Biografie oder irgendwelche Bücher über Schreibtipps. Aber vielleicht ist das ein Aufruf an die Community? Was wünscht ihr euch denn für Posts von AutorInnen? Was ist das Interessante? Ne? Haut es uns in jede Kommentarspalte, was ihr braucht, um ein Buch interessant zu finden. Vielleicht kommen ja dann die Antworten, die wir brauchen.
Ich würde zum Schluss die Frage stellen, kann eigentlich jeder oder jede AutorIn werden oder sein? Aileen?
Naja, können vielleicht schon, aber will man das auch?
Hätte ich gewusst, was das alles bedeutet, AutorIn zu sein und was man da alles machen muss und auf was man alles achten muss, hätte ich es wahrscheinlich von vornherein gelassen, aber jetzt bin ich zu tief drin, um damit aufzuhören.
Ja, also um mal ganz kurz die Definition nochmal rauszukramen, AutorIn kommt ja vom Wort Autor, das ist ja lateinisch und das heißt ja einfach nur Verfasser oder Urheber. Und das ist man ja, sobald man irgendwas geschrieben hat. Das heißt, in dem Moment, wo man irgendwie einen kleinen Text, einen Blog-Eintrag, eine Kurzgeschichte, egal was, egal wie gut, egal wie viel geschrieben hat, ist man ja Autor von einem bestimmten Text. Und ich denke, dass, was wir jetzt damit hauptsächlich meinen, ist ja eher sowas wie, man schreibt halt Bücher und veröffentlicht sie auch und stellt sich damit auch in die Öffentlichkeit. Und ich weiß nicht, ob das jeder kann, weil es ja auch ein sehr enormer psychischer Druck ist, wenn man sich irgendwie mit irgendwas in die Öffentlichkeit stellt. Und die eigenen Bücher sind ja doch was sehr Persönliches. Und es gibt halt auch einfach Phasen im Leben oder auch bestimmte Tage, an denen es einem nicht so gut geht oder so. Ich glaube schon, dass es da manchmal ganz schön unter die Haut gehen kann, wenn man irgendwelches Feedback bekommt von außen zu einem so persönlichen Thema. Also wenn wirklich jetzt jemand das eigene Buch zerreißt oder so, dann kann das ja schon ganz schön schmerzhaft sein. Und deswegen sollte man sich vorher, denke ich, auch ganz unabhängig davon, wie gut man schreiben kann und was für tolle kreative Ideen man hat, auch überlegen, ob man mit diesem Öffentlichkeitsdruck im Zweifel, falls er denn aufkommen sollte, kann ja auch sein, dass der relativ klein bleibt, aber ob man mit diesem Druck auch klarkommen würde, weil wenn man in die Öffentlichkeit geht, dann ja, dann wird es auf jeden Fall Meinungen geben, die einem auch nicht gefallen. Und was das Schreiben an sich angeht, ich denke schon, dass jeder da, dadurch, dass wir so individuell auch sind, kann schon jeder auch was Individuelles produzieren, aber man muss es halt auch wollen. Und das heißt, man muss sich auch mit der Materie auseinandersetzen wollen. Und im besten Fall denkt man zweimal darüber nach und schreibt nicht einfach irgendwie vor sich hin. Also kann man auch machen, aber dann muss man sich halt überlegen, ob man es veröffentlichen will. Weil ich bin halt der Meinung, sobald man für etwas Geld verlangt, sollte eine gewisse Qualität dahinter stehen. Und man sollte das, was in seinem eigenen persönlichen Rahmen möglich ist, ausgeschöpft haben.
Ich überlasse dem Martin das Wort.
Ja, ich überlege gerade, weil ich plappe immer so für mich hin und dann höre ich immer solche erwachsenen, klugen Antworten. Da komme ich mir blöd vor. Ich bin da bei der Eileen und sage, theoretisch ist jeder Autor, der was erschafft, sie hat es nicht ganz so gesagt, aber das sind jetzt meine Worte, jeder, der was erschafft, ist Autor. Und dann ist es halt das Ding, wie man mit diesem Autorensein damit umgeht. Und ich bin auch der Meinung, wenn man damit an die Öffentlichkeit geht, muss man erstmal damit umgehen können. Und ich finde, wenn man Geld verlangt, dann muss man den Leuten vielleicht auch was bieten, indem man, weiß ich nicht, sich mit der Materie auseinandersetzt, sich mit seinem Werk beschäftigt und nicht einfach zu den Leuten sagt, hier, ihr müsst es kaufen, weil meins, weil es einfach meins ist, sondern ihr müsst es kaufen, weil ich mich angestrengt habe, keine Ahnung. Ja, einfach einen Mehrwert schaffen mit seinem Buch. Aber im Prinzip, ja, denke ich auch, dass sich jeder Autor schimpfen kann, ob er für die Öffentlichkeit schreibt oder für die Schublade.
Ich glaube, um das Thema abzuschließen, ich glaube, sobald man Bücher rausbringt und Geld dafür verlangt, sollte man die Zeit und die Intelligenz der LeserInnen zu schätzen wissen und das beste Buch schreiben, das man anhand seiner Fertigkeiten zu dem Zeitpunkt hätte schreiben können.
Ja, absolut.
Schön. Damit haben wir es eigentlich für die Folge, was bedeutet es, Autor zu sein? Und scheinbar bedeutet es ziemlich viel Stress neben dem Schreiben. Aber um das Ganze mit einer positiven Note zu beenden, frage ich euch beide, jetzt wo ihr eure Bücher im Regal habt, war doch schön. Wenn ihr das so seht, dann denkt ihr euch, ja genau, dafür habe ich das gemacht, oder?
Ja, ist schon ein gutes Gefühl, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich brauche ein größeres Bücherregal.
Maxe, wie fühlst du dich, wenn du Gelbauge in den Händen nimmst?
Ja, da weiß nicht, ich habe das jetzt schon so, ich habe so viel Hassel mit Gelbauge gehabt. Ich bin froh. Wenn es jetzt dann erst, wenn erstmal der dritte Band draußen ist, wenn die Trilogie fertig ist, sprechen wir in einem Jahr nochmal drüber, wenn ich dann vielleicht am vierten Band gerade arbeite und noch ein anderes Buch dort stehen habe, sprechen wir nochmal drüber. Aber ja, ich bin schon auch stolz drauf, dass sie da stehen.
Das ist ja auch eine Art Luxus bei dir, in Anführungsstrichen, dass du jetzt sagen kannst, bam, Trilogie und jetzt auch noch Horror, Tagebuch, Geschichte, leck mich am Arsch, bin ich geil, weil ich so rausballer und dann schicke ich es dem Martin und der feiert's. Für den mache ich's. Sind noch positive Vibes oder nicht?
Ja, wie gesagt, also du bist als Testleser oder als, wie soll ich sagen, als Kompass für einen Autor oder für eine Autorin, absolutes Gold wert.
Was auch Gold wert ist, ist Between Cracks, da sind mal alle drei drinnen. Und als ich dann meine gedruckte Ausgabe hatte und da war meine Kurzgeschichte drinnen, das war ein sehr schönes Gefühl. Man muss natürlich sagen, das war deutlich weniger Aufwand als jetzt bei so einem Buch, das man alleine rausbringt. Und ich bin dankbar für alle, die hinter den Kulissen mitgewirkt haben. Aber da war ich dann schon sehr stolz drauf und ich kann es jedem empfehlen, dem Schreiben Spaß macht, einfach dran zu bleiben und halt versuchen zu veröffentlichen. Was mir ein bisschen wehtut, sind halt das Dingens, dass die Inhaltswarnung ein bisschen bei mir spoilert. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal öfter gehört. Aber das macht das Feedback der, die es trotzdem nicht kommen sehen haben, nochmal schöner. Eileen, wir bedanken uns, dass du bei uns warst und mit uns hier mitgesprochen hast zu dem Thema. Ich hoffe natürlich auch, dass es dir Spaß gemacht hat. Ich hoffe, wir haben nicht irgendwie irgendwelche Flashbacks hervorgeholt, die ja, beim Schreibprozess Stress gemacht haben.
Ich bin traumatisiert jetzt. Nee, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. War auch eine neue Erfahrung für mich, aber ja, finde ich cool. Können wir gerne mal wieder machen.
Für die Leser wird es jetzt auch eine neue Erfahrung sein, weil die werden dich jetzt auschecken. Wo finden sie dich und deine Bücher?
Ja, überall. Also meine Taschenbücher kann man eigentlich überall im Handel kaufen. Also bisher jetzt nur Band 1, aber Band 2 folgt dann halt im März. Und meine E-Books gibt's nur auf Amazon, also Kindle Unlimited. Wenn ihr das habt, dann könnt ihr das for free lesen. Und ansonsten kostet es, glaube ich, 3,99 pro E-Book. Und ja, schauen wir mal, was mit dem Preis noch runtergeht. Nein, aber wahrscheinlich bei meinem Prequel. Das werde ich vielleicht ein bisschen günstiger anbieten.
Ja, aber was fast noch wichtiger ist als die Preise, sind die Namen, die ich eingebe in die Suchleiste von den Büchern.
Ach so, ja, das stimmt. Ja, also bisher ist Zeit des Zwielichts erschienen, Band 1 der Seelenmachtsaga. Und nächsten Monat kommt dann Band 2, Tag des Vollmonds, raus.
Jawohl. Maxi, wann kommt die nächste Folge raus?
Die nächste Folge kommt am 20. März und da ist Tag des Vollmonds schon draußen, weil es kommt am 3. März und das ist 17 Tage später.
Und habt ihr gemerkt, wie ich die Überleitung einfach so jetzt aus der Luft gegriffen habe? Was das für ein Fluss war? Fluss ist es auch, wenn ihr direkt nach der Folge auf die Abos klickt, auf die Likes klickt und uns Feedback da lasst, weil da freuen wir uns übertrieben drüber. Mehr gibt es jetzt auch nicht zu sagen, außer wenn ihr schreiben wollt, dann schreibt. Wenn ihr zuhören wollt, dann hört zu. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
Tschüssi.
Tschüss.
Meint ihr, es wäre von Vorteil, wenn Menschen 3 anstatt 2 Nasenlöcher hätten? Oder glaubt ihr, ich würde dann noch mehr Nasenspray verwenden, weil ich noch ein drittes Loch zu besprühen habe?
Also wenn du so Manager bist, der regelmäßig kokst, dann wird's teuer. Ja. Dann bist du der Nasenstaubsauger.
Machst du einen Unterschied, in welches
Loch man das? Ja, ich weiß nicht. Es hat vielleicht körperlich den Vorteil, dass du ja dann noch ein Loch hast mit mehreren Härchen und dann hast du nochmal sauberere Luft. Mhm. Aber wenn du erkältet bist und schniefst, wird's schwer. Das ist alles, was ich dazu sage.
Aline, du hast doch Veterinärmedizin studiert. 3 Nasenlöcher.
Stell ich mir deine auch schwierig Bühne vor. Naja, also ich weiß nicht. Es ist halt auf jeden Fall unpraktisch, wenn da so viel Haut zwischen ist. Man hat ja dann auch irgendwie wesentlich mehr Schleimhaut, die anschwellen kann. Aber grundsätzlich denke ich, dass das System schon funktionieren würde. Da müsste die Nase natürlich wesentlich breiter sein. Dann hätte sie einen viel größeren Platz im Gesicht. Weiß nicht, hat man da noch genug Platz für Gesicht?
Oder für die Brille.
Du meinst,
die Brille wird auch schwierig.
Oh, das ist gut.
Maxi, was ist mit der Brille?
Jetzt kommt mir ein anderer Gedanke. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten keine Ohren. Wie würden wir Brillen tragen?
Kleben.
Dann nur diese Opernbrillen, diese mit dem an dem Stoff.
So Monokel.
Da müsstest du die ganze Zeit aber da müsstest du die ganze Zeit so einen Stoff vor die Augen halten. Wäre das geil?
Ja, das wäre voll geil.